Jacobin.
Die Stadt ist tot. Es lebe die Stadt. Um die Wohnungskrise zu lösen, müssen wir zurück in die Zukunft reisen. Von Owen Hatherley. Übersetzung von Thomas Zimmermann. Baut mehr verdammte Häuser. Das ist der wohl am häufigsten genannte Lösungsansatz für die Wohnungskrise. Sicher, keine sozialistische Herangehensweise an dieses bewusst vom Neoliberalismus geschaffene Problem wird ohne den Bau von mehr verdammten Häusern auskommen. Aber abgesehen davon, warum Bauunternehmer nicht mehr verdammte Häuser bauen, nämlich weil es häufig viel profitabler ist, es sein zu lassen, wären da noch ein paar andere Fragen, die wir uns stellen müssen. Welche Art von Häusern wollen wir? Wo sollen sie stehen? Und wie wollen wir in ihnen leben? Das meiste, was die Bauindustrie im Angebot hat, ist auf die Maximierung der Profite für die Grundeigentümerinnen und Bauträger ausgelegt. Und der Großteil der architektonischen Typologien von Entwicklungsprojekten, entlang innerstädtischer Flussufer über Luxusvillen in den Vorstädten bis hin zu den Wolkenkratzern in den Zentren, zeugt von unternehmerischer Profitgier und lässt eine Vielzahl baulicher und gestalterischer Möglichkeiten außen vor. Wenn uns diese Optionen also alle nicht zufriedenstellen, wie könnte eine Alternative aussehen? Hier lohnt sich ein Blick auf das Erbe der Wohnungsbauprogramme der sozialdemokratischen und staatssozialistischen Systeme im Europa des 20. Jahrhunderts. In beiden Fällen handelte es sich um ernsthafte Versuche, Architektur und Planung aus dem Griff des privaten Grundeigentums zu befreien. Und der Wohnraum, der dabei entstand, war fast immer besser als das, was Arbeiterinnen und Arbeitern auf dem privaten Wohnungsmarkt geboten wurde. Man setzte damals enormes Vertrauen in die Technologie, die wirtschaftliche und soziale Probleme vermeintlich ganz von selbst lösen würde. Vor allem aber wollte man möglichst schnell möglichst viele Häuser hochziehen. Aber während die Sowjetunion, die DDR, Schottland und Frankreich ihre Wohnraumprobleme nur durch die Schaffung riesiger vorfabrizierter Wohnblöcke in den Griff bekamen, haben andere Beispiele sozialdemokratischen und staatssozialistischen Wohnungsbaus erfolgreicher überdauert. In diese Kategorie gehört das atemberaubende architektonische Erbe von Wien, wo der Wohnungsbau dreimal revolutioniert wurde. In den 1920er Jahren mit den Bauprojekten des Roten Wien, in den 1970er Jahren mit der luxuriösen kommunalen Daseinsvorsorge in Wohnsiedlungen wie Alt-Erlaa, mit ihren hängenden Gärten und Dachschwimmbädern und in den 1990er Jahren in der explizit feministischen Sozialplanung der Frauenwerkstatt. Auch das Millionenprogramm, das im Schweden der 1960er Jahre umgesetzt wurde, zählt dazu und liefert mit seinen idyllischen Siedlungen in Verbindung mit Wald- und Parklandschaften ein seltenes Beispiel dafür, dass Massenproduktion zu humanen Ergebnissen führen kann. Hinzu kommt die Kombination von Sublimem und Intimem in den brutalistischen Wohnkomplexen Jugoslawiens, wie im Fall von Neubelgrad und Split 3, und die Kommunen- und Arbeiterclubs aus dem ersten Jahrzehnt der Sowjetunion, zum Beispiel das Nakomfin-Kommunehaus. Viel schwieriger zu beantworten ist die Frage nach zeitgenössischen Vorbildern. Gibt es irgendetwas, das im letzten Jahrzehnt gebaut wurde, das einen Hinweis darauf gibt, wie ein Revival des sozialistischen Wohnens aussehen könnte? Es gibt nicht viel, aber doch ein paar Beispiele. Bauen in bester Gesellschaft. In Großbritannien war der meistgefeiertste Architekt von Wohnhäusern in den letzten Jahren Peter Barber, der seit Anfang der 2000er Jahre vor allem Gebäude für Housing Associations entwirft. Jene gemeinnützigen Einrichtungen, die seit den 1980er Jahren den größten Teil des sozialen Wohnungsbaus in Großbritannien zur Verfügung gestellt haben. Diese gehen auf Wohltätigkeitsorganisationen aus dem viktorianischen Zeitalter zurück, die sich nach dem Motto »Adel verpflichtet« der Bedürftigen annahmen. Der Peabody Trust, zum Beispiel Londons größte Housing Association, wurde buchstäblich aus dem Grund ins Leben gerufen, weil der Banker George Peabody nach dem Tod nicht in der Hölle landen wollte. Dass diese Angst in unserer Zeit nicht mehr so verbreitet ist, könnte den mangelnden Enthusiasmus der heutigen Eliten für die Bereitstellung von Sozialwohnungen erklären. Housing Associations arbeiten regelmäßig mit großen privaten Bauträgern zusammen, sodass diese unter dem Feigenblatt des bezahlbaren Wohnraums dort ihre Prestigeobjekte errichten können, wo vorher Sozialwohnungen standen. Die Wohnungen der Housing Associations stellen also in vielen Fällen nur notwendiges Beiwerk dar, das am hintersten Ende an die Bauprojekte drangeklatscht wird. Doch innerhalb dieses begrenzten Rahmens ist Barbers Arbeit zweifellos human und innovativ. Im Vorbeigehen wirken Barbers Siedlungen ziemlich retro, wie eine Hommage an das goldene Zeitalter des sozialen Designs. Das Donnybrook-Quartier erinnert mit seinen niedrigen Häusern und der Verkleidung aus zuckergussartigem weißem Putz an die D-Style-Siedlungen im Rotterdam der 1920er Jahre. Worland Gardens im Osten Londons und Pegasus Court im Norden der Stadt haben mit ihren großen Kolonnaden und Torbögen etwas von den monumentalen Proportionen des Roten Wien. Bei eingehenderer Betrachtung springen jedoch zwei wesentliche Unterschiede ins Auge. Der eine ist die Vielfalt der Wohnungsgrundrisse, die sich nicht mehr auf das typische Kleinfamilienmodul beschränken, sondern die vielen verschiedenen Größen und Bedürfnisse von Familien widerspiegeln, was sich auch in den komplexen Grundrissen der Häuserblöcke und Terrassen niederschlägt. Der andere Unterschied ist der Vorrang, den er der Straße einräumt, während im sozialen Wohnungsbau normalerweise halböffentliche Höfe und Grünflächen dominieren. Vom marxistischen Urbanisten Marshall Berman beeinflusst, versucht Barber auf diese Weise, die Abstraktion des modernistischen Designs mit dem populären Theater der Straße zu verbinden. Auch in Wien, einer der wenigen europäischen Hauptstädte, die ihr Erbe des nicht-kapitalistischen Bauens noch nicht vollends in den Wind geschossen haben, wurde ein Großteil der neuen Sozialwohnungen durch Wohnungsbaugesellschaften errichtet. Ein Beispiel ist das Wohnzimmer Sonnwendviertel, ein 2014 nahe des neuen Wiener Hauptbahnhofs fertiggestellter Gebäudekomplex, inklusive Kinosaal, Bücherei und Schwimmbad, dessen einzelne Blöcke über einen gemeinsamen öffentlichen Garten verfügen und durch Brücken miteinander verbunden sind. Solche sozialen Einrichtungen und liebevolle Details, wie die ebenmäßig gegossenen Betontreppen, sind normalerweise Luxuswohnkomplexen vorbehalten. Ein Drittel der Wohnungen wurde direkt über die Stadt Wien vergeben, erzählt mir Lina Strerowitz vom verantwortlichen Architekturbüro Studio Vlei. Dort kann man sich für das jeweilige Projekt bewerben und bekommt nach einer Weile über ein Internetportal bis zu 3 Wohnungen angeboten. Da sehr viele Leute auf der Liste stehen, hat das etwas von einer Lotterie. Der Rest der Wohnungen wird über die Wohnungsbaugesellschaft, in persönlichen Gesprächen und über Wartelisten nach dem Prinzip, wer zuerst kommt, mal zuerst vergeben, wobei dieser Prozess nicht besonders transparent ist. Aber im Gegensatz zu den meisten undurchsichtigen bürokratischen Systemen, die im Interesse des Kapitals umgekrempelt wurden und die letzten Überreste des Sozialstaates verwalten, schafft es die Stadt Wien immer noch, ihre sozialen Leistungen auszubauen, anstatt sie einzuschränken. Anstatt den öffentlichen Raum zu unterteilen, einzuzäunen und mit Kameras überwachen zu lassen, wie es beim Bau von Gated Communities geschieht, werden im Fall der Seestadt Aspern in Wien Plätze, Parks und Straßen aneinander gegliedert und dadurch intime wie kollektive Räume geschaffen. Auch die im Bau befindliche Seestadt Aspern, eine neue Stadterweiterung im Osten von Wien, zeugt von einem florierenden sozialen Wohnungsbau. Anstatt den öffentlichen Raum zu unterteilen, einzuzäunen und mit Kameras überwachen zu lassen, wie es beim Bau von Gated Communities geschieht, werden hier Plätze, Parks und Straßen aneinander gegliedert und dadurch intime wie kollektive Räume geschaffen. Die U-Bahn-Anbindung war bereits eingerichtet, bevor die ersten Wohnungen vergeben wurden. Die Wege und Terrassen eröffnen immer wieder den Blick über die Siedlung und auf die ferne innerstädtische Skyline. Die meisten Blöcke haben sogar Swimmingpools auf ihren Dächern. Einige der gemeinsamen Flächen sind den Bewohnerinnen und Bewohnern vorbehalten. Und wie bei Peter Barbers Entwürfen ist auch Aspern auf ein herkömmliches Straßensystem mit Geschäften in den Erdgeschossen ausgelegt, verfügt darüber hinaus aber über reichlich clever eingesetzten öffentlichen Raum, der dazu einlädt, erkundet zu werden. Selbst ist das Haus. Während diese Beispiele eine Fortführung des traditionellen, im Rückzug befindlichen sozialdemokratischen Wohnungsbaus darstellen, versuchen andere zwei Probleme zu beheben, die häufig an der Baukultur der Sozialdemokratie bemängelt worden sind. Anstatt dass Wohnungen von großen öffentlichen oder halböffentlichen Institutionen errichtet und über Wartelisten vergeben werden, bieten diese Projekte eine eher basisdemokratische Herangehensweise an Eigentum und Verwaltung. Und während ein Großteil des Wohnungsbaus im 20. Jahrhundert das Ergebnis von Massenproduktion und mit seiner Verwendung von Unmengen an Stahl und Beton weit von ökologischem Bauen entfernt war, gehen viele der interessanteren Bauvorhaben von heute in die entgegengesetzte Richtung und verwenden vor allem erneuerbare Materialien. Beides mag sich limitierend auf die massenhafte Zugänglichkeit auswirken, da Ökohäuser und genossenschaftlicher Wohnungsbau vor allem den jeweiligen Eingeweihten zukommt. Dennoch kann die Linke viel von solchen Projekten lernen. Und in Berlin zum Beispiel haben selbstorganisierte Baugruppen inzwischen recht beachtliche Enklaven geschaffen, die dem Wohnungsmarkt entzogen sind. Eine der größten Inspirationen für diese Bewegung sind die Experimente des Londoner Bezirks Lewisham aus den 1980er Jahren, wo der aus Deutschland emigrierte modernistische Architekt Walter Segal das von ihm entwickelte modulare Holzrahmenbausystem direkt in die Hände von Arbeiterinnen und Arbeitern gab, sodass diese auf kommunalen Grundstücken ihre eigenen Häuser bauen konnten. Seitdem ist in Großbritannien wenig in dieser Größenordnung geschehen, aber es gibt vereinzelte Ausnahmen, wie etwa die Wohnsiedlung Lilac, Low Impact Living Affordable Community, des Architekturbüros White Design in Leeds, die vor einigen Jahren fertiggestellt wurde. Dieses Modell überzeugt nicht nur wegen der genossenschaftlichen Eigentumsverhältnisse und der Nachhaltigkeit der verbauten Materialien. Die Wände bestehen aus gestapelten Strohballen in Holzrahmen und die Gebäude besitzen Solarkollektoren für die Wassererwärmung, sondern auch aufgrund seines Umfangs. Mehrere zweistöckige Wohnblöcke und eine gemeinschaftliche Teestube überblicken einen der Öffentlichkeit zugänglichen grünen Hof mit einem Teich in der Mitte und Kleingärten an der Rückseite. Das Design vermeidet die peinliche Techno-Hippie-Ästhetik, die für Projekte dieser Art üblich ist, und setzt stattdessen auf ein einfaches modernistisches Raster. Anstatt eine weitere Enklave für das schöne Leben der Eingeweihten zu errichten, wurde so ein seriöser Vorschlag für eine Wohnanlage vorgelegt, die überall gebaut werden könnte und sollte. Ein Makeover für die Megastruktur. Diese Projekte geben Hinweise darauf, wie neuer Wohnungsbau aussehen könnte. Doch aus verschiedenen Gründen, nicht zuletzt weil das Abreißen von Gebäuden eine große Ressourcenverschwendung darstellt und viel Neubau mit hohen ökologischen und finanziellen Kosten verbunden ist, werden wir viel existierenden Wohnraum sanieren müssen. Die Isolierung der Gebäude wird eine maßgebliche Aufgabe darstellen. Doch es gibt zwei wesentlich radikalere Projekte jüngeren Datums, eines in Seoul und eines in Paris, die beide ausgefallenere und interessantere Dinge mit Gebäuden aus den 1960er Jahren angestellt haben. Bei dem Beispiel aus Seoul handelt es sich um Sewoon Sangha, einen Einkaufs-, Industrie- und Wohnkomplex, der in den späten 1960er Jahren gebaut wurde. Entworfen hat ihn der Architekt Kim Swoo-geun, als Südkorea während seiner langen Entwicklungsdiktatur den schnellen Aufbau der Industrie vor allem anderen priorisierte. Dementsprechend ist der Komplex gewaltig. Vier miteinander verbundene Abschnitte, von denen einer in der Zwischenzeit abgerissen wurde, die zusammen die Größe einer Kleinstadt haben und einen rechteckigen Keil durch die verwinkelten Gassen und Straßen der historischen Altstadt und eine alte Flüchtlingssiedlung aus der Zeit nach dem Koreakrieg treiben. Damals nannte man das eine Megastruktur. Die Einzelhandel im Erdgeschoss und auf den Terrassen, Wohnen in den vier darüber liegenden Stockwerken und, was am interessantesten ist, Reparatur und Gewerbe in der Arkade unter dem Dach sowie in den Gassen dazwischen zu einer Einheit verdichtet. Sewoon Sangha in Seoul ist genau die Art von Umgebung, die Urbanistinnen und Architekten heute ständig zu entwerfen vorgeben. Orte, die Recycling, Reindustrialisierung, Automatisierung, urbane Landwirtschaft, Wohn- und Arbeitsräume, demokratische Verantwortlichkeit, Durchlässigkeit und Komplexität vereinen. Wie auch andere verfallende Megastrukturen der 1960er Jahre war Sewoon Sangha zum Abriss vorgesehen, bevor der 2011 gewählte Bürgermeister Park Won-soon stattdessen beschloss, es in Rücksprache mit einem Anwohnerkomitee zu einem Zentrum für städtische Kultur, Tourismus und Industrie auszubauen. Als Tourist sah ich darin eine gewisse Erfüllung einer halbvergessenen Vorstellung von der Zukunft, wie sie in den 1980er Jahren vorherrschte. Ultramodern, unsentimental, hochtechnologisiert, aber auch provisorisch, laut und leicht chaotisch. Neu hinzugekommen sind Stege, auf denen sich junge Architekturbüros niedergelassen haben, und eine Produktionsstadt aus Robotern in einer Halle im Inneren. Der Vorplatz bietet merkwürdigerweise den Anblick eines antiken Schreins, und ein Aufzug führt auf das Dach, auf dem Kohl angebaut wird. Dies ist genau die Art von Umgebung, die Urbanistinnen und Architekten heute ständig zu entwerfen vorgeben. Orte, die Recycling, Reindustrialisierung, Automatisierung, urbane Landwirtschaft, Wohn- und Arbeitsräume, demokratische Verantwortlichkeit, Durchlässigkeit und Komplexität vereinen. Nur dass dabei meistens stattdessen herkömmlicher Hipster-Urbanismus mit Streetfood-Märkten und Eigentumswohnungen herauskommt. Hier hingegen ist das Design schroff, aber effektiv. Die neuen Stege sind einfach schlichte, am Beton befestigte Stahlrahmen. Vor allem aber zeigt das Projekt, was möglich ist, wenn man wie Seoul mit seinem 60-köpfigen Team unter Kim Young-jun ein intelligentes und kreatives RMT für Stadtentwicklung hat, das in der Lage ist, einen städtebaulichen Plan zu überblicken und durchzusetzen. Ähnlich ungewöhnlich ist die Renovierung des zuvor für den Abriss vorgesehenen Tour Bois-le-Prêtre in Paris durch das Architekturbüro Lacaton & Vassal. Während die kosmetische Renovierung von Sozialwohnungen vielerorts zumindest mit einer Verschiebung der Eigentumsverhältnisse von öffentlich zu halböffentlich oder gemeinnützig einhergeht, wenn nicht gar mit einer vollständigen Räumung der bestehenden Mieterschaft, wurde bei diesem Beispiel für die bisherigen Bewohnerinnen und Bewohner renoviert. Sie alle durften in ihren Wohnungen bleiben und erhielten im Zuge der Sanierung größere Zimmer und neue Wintergärten. Darüber hinaus wurden zwei neue Flügel mit Sozialwohnungen an die bestehende Struktur angebaut. Der Turm ist jetzt viel eleganter und moderner, besser isoliert, bietet mehr Sozialwohnungen und zugleich großzügigere Wohneinheiten. Und das alles ganz ohne Zwangsräumungen und ohne eine Verschiebung der Eigentumsverhältnisse. Von allen Projekten der letzten Zeit, die andeuten, wie ein verjüngter sozialistischer Wohnungsbau aussehen könnte, geht dieses am weitesten. Es zeigt, wie aus einer fantasievollen, modernistischen und sozialistischen Umgestaltung der bereits vorhandenen Gebäude eine neue Stadt hervorgehen könnte. Zugleich verfolgt es einen wirklich universellen Ansatz, denn es bietet sozialen Massenwohnungsbau, ohne dass man sich als Strohballenliebhaberin beweisen oder Genossenschaftsmitglied sein muss. Ironischerweise sind die Bedingungen, welche die Renovierung des Turms in dieser Form ermöglicht haben, rein finanzieller Natur. Ich hatte einmal die Gelegenheit, Jean-Philippe Vassal zu fragen, wie er und Anne Lacaton mit diesem Projekt durchkommen konnten, für das sie von anderen Stadtverwaltungen, sagen wir in London oder Chicago, mit lautem Lachen aus der Stadt gescheucht worden wären. Seine Antwort war Geld. Sie hatten der Stadt einen Bericht vorgelegt, der zeigte, dass ihr Vorschlag verglichen mit einem Abriss viel billiger war. Stellen wir uns vor, was möglich gewesen wäre, wenn anstelle dieses Pragmatismus echter Enthusiasmus im Spiel gewesen wäre.
Dies war ein kostenlos hörbarer Artikel des Jacobin-Magazins. Viermal im Jahr veröffentlichen wir eine gedruckte und digitale Ausgabe und auf jacobin.de schon über 1000 Artikel. Wenn du die Arbeit der Redaktion unterstützen möchtest, schließ gerne ein Abo ab über den Link www.jacobin.de/podcast. Das schreibt man Jacobin. Jacobin. Nur dank der Unterstützung von Magazinabonnentinnen und Abonnenten können wir unsere Arbeit machen, mehr Menschen erreichen und kostenlose Audioinhalte wie diesen produzieren. Und wenn du schon ein Abo hast und mehr tun möchtest, kannst du gerne auch etwas an uns spenden via www.jacobin.de/podcast. Den Link findest du auch in der Episodenbeschreibung. Vielen Dank.